Willkommen, Schwester Christine Roth, zum Sommergespräch. Tatsächlich ist es der Sommerbeginn oder Sommersonnenwende, an dem wir unser Gespräch heute aufnehmen. Was bedeutet denn Ihnen diese Sommerzeit?
Wir haben bei uns im Gebet in der Früh schon gesungen, das Jahr steht auf der Höhe. Eigentlich gar kein religiöses Lied, aber seit ein paar Jahren ist es ins neue Gotteslob gekommen und ich finde das wunderbar. Dieser hohe Sommer, der darf besungen werden. Das Jahr steht auf der Höhe. Ich glaube, wir europäischen Menschen, wir sind irgendwie so trainiert oder geprägt von diesem Wandel und dass etwas auf der Höhe ist und dann gibt es die Zeit, wo der Winter auf der Höhe ist oder der Frühling oder der Herbst. Wir brauchen diesen Wandel und dieses Werden und Vergehen. Ich habe einmal 2 Jahre in den Tropen gelebt. Es war eine wunderbare Zeit, aber es war die einzige Zeit in meinem Leben, in der ich Heimweh hatte, nämlich nach den Jahreszeiten. Und von daher ist der Sommer, der macht mich immer glücklich, wie eigentlich auch jede andere Jahreszeit, die so schön ist bei uns. Aber so diese Wärme, diese Hitze, man kann mit leichter Kleidung durch die Gegend gehen, man kann am Abend draußen sitzen. Das hat was von Muße, von Ausruhen, von Leben genießen, auch wenn gleichzeitig vieles an Arbeit natürlich noch weitergeht.
Wie schaut das bei Ihnen mit Urlaub aus? Haben Sie was vor?
Ja, ich habe Urlaub. Ich habe heuer einen besonderen Sommer vor mir. Wir werden im August von unserer Gemeinschaft her sogenannte Generalversammlung haben. Der Sitz unserer Gemeinschaft ist in München und da gibt's internationale Treffen alle 6 Jahre, wo dann alle wichtigen Beschlüsse getroffen werden und Wahlen vorgetätigt werden, die neue Leitung. Und das ist spannend und arbeitsreich und Internationalität ist immer auch natürlich was Bereicherndes. Das wird im August sein. Gott sei Dank habe ich dann im Juli auch noch Zeit. Und ich bin eine Person, ich liebe Bewegung und Wandern und in der Weite zu sein. Ich möchte den Münchner Jakobsweg gehen, von München bis zum Bodensee. Und diese Wanderung durch das Alpenvorland immer mit Blick auf die Berge und dann schließlich am Bodensee ein paar Tage bleiben, das stelle ich mir sehr erholsam und irgendwie so sonnenvoll und lebensvoll vor.
Vielleicht kommen wir ein bisschen später nochmal auf den Sommer und die Erholung, die Entspannung, das Weite zu sprechen. Präsent, relevant, wirksam. Das sind 3 Worte, die Sie sich auf die Fahnen geheftet haben, zum Motto gemacht haben. Ein starkes Programm, finde ich. Was möchten Sie damit zum Ausdruck bringen?
Präsent, relevant, wirksam, das ist das Motto der Österreichischen Ordenskonferenz. Und natürlich habe ich es auch ein Stück zu meinem eigenen Motto gemacht, aber das ist nicht meine Erfindung. Das bezieht sich oder leitet sich her aus einem der ganz großen Ordensdokumente, Vita Consecrata, das geweihte Leben aus dem Jahr 1996. Und da heißt es, je mehr wir Gott verbunden leben, umso wirksamer und gegenwärtiger kann Gott durch uns sein. Und das ist eigentlich etwas Ungeheuerliches, was mich immer wieder staunen lässt, dass Gott uns als seine Instrumente nimmt, um gegenwärtig, gegenwärtiger und wirksam, wirksamer zu sein. Ich meine, Gott ist auch ohne uns wirksam und gegenwärtig und gleichzeitig braucht er uns ein Stück weit. Wie es heißt, wir sind Zeichen und Werkzeug des Heils. Und diese Verbindung, die finde ich großartig. Und das könnte auch für mich eine Überschrift für Kirche überhaupt sein oder für Pfarre. Aber eben mein Kontext ist eben jetzt Orden und Ordenskonferenz. Und da haben wir das als Motto gewählt. Das ist natürlich immer spannend, weil wir ja gerade als Kirche in Mitteleuropa und die Orden ja auch unsere Mühen haben. Und was wählt man als Motto, was inspirierend ist, gleichzeitig nicht zu großartig, fast großkotzig, aber es darf groß gedacht sein und und attraktiv und inspirierend. Und wir hatten den Eindruck, ja, und da wir es ja auch nicht selber erfunden haben, da können wir darauf hingreifen, das können wir verwenden. Die Orden waren und sind präsent, mitten im Leben, mitten unter Menschen, auf die eine oder andere Weise. Da gibt es die, die eher im Verborgenen leben. Trotzdem staune ich oft, was die alles wissen, wie die sich auf dem Laufenden halten über die Dinge, die in unserem Land und in unserer Welt passieren. Da gibt es aber auch die, die ganz konkret präsent sind. Nach wie vor in den großen Flaggschiffen der Orden, in Schulen und Krankenhäusern. Und die wissen, dass das auch in unsere mitteleuropäische Gesellschaft mittlerweile eingegangen ist und ein fixer Bestandteil unseres Sozialstaates geworden ist. Manches Mal würde ich mir noch wünschen, dass die Orden da ihren Beitrag zu dieser Art Präsenz und Gestaltung besser wahrnehmen können. Aber sie waren und sie sind dran. Und dadurch sind sie auch wirksam. Und wirksam sein heißt ja ein Stück Wirklichkeit gestalten, bewegen, etwas bewirken, an einer neuen Wirklichkeit mitgestalten. Und damit sind sie auch relevant, bedeutsam.
Haben Sie den Eindruck, als Frau in der Kirche ganz wirksam sein zu können, das auszuleben, was Ihrer Berufung entspricht, Ihren Vorstellungen, Ihren Ideen? Oder erleben Sie da Ihr Frausein immer noch als Begrenzung?
Sie fragen nach dem ganz wirksam. Ich glaube, das ist ein Lebensthema und eine Lebensaufgabe für jeden Menschen. Wann bin ich ganz und ganz wirksam? Und das betrifft Männer wie Frauen. Das ist unsere Lebensaufgabe, wirklich ganz zu leben, ganz in die Präsenz, ganz in die Wirksamkeit zu kommen. Was jetzt mich als Frau betrifft, schaue es einmal im großen Kontext an. Natürlich gehöre ich im Vergleich zu dieser Welt zu den privilegierten Frauen. Ich bin eine weiße europäische Frau. Ich hatte eine gute Ausbildung. Ich kann mich dementsprechend einbringen. Das ist natürlich relativ luxuriös und privilegiert, wenn ich auf das Ganze weltweit schaue. Ich bin als Frau auch Ordensfrau. Und habe mich daher einem Glauben, einer spirituellen Richtung, einer bestimmten Gemeinschaft verschrieben, verpflichtet. Aber das ist ja nicht nur eine Verpflichtung, das ist ja auch etwas, was mich treibt und motiviert und inspiriert. Und wenn es zum Beispiel bei uns heißt, in unserer Gemeinschaft der Missionarinnen Christi, wenn es da heißt, wir setzen uns ein für Glaube und Menschenwürde, dann sage ich, ja, das ist mir in meinem Feld gut möglich. Oder ein anderer solcher Leitsatz ist, wir wollen mitwirken am erlösenden und befreienden Wirken Gottes. Da ist wieder dieses Wirken und Wirklichkeit drinnen und diesen Satz mag ich ganz besonders gern. Den habe nicht ich erfunden, auch den habe ich geerbt sozusagen aus unserer Gemeinschaft. Und da sage ich, ja, da kann ich ganz vieles einbringen. Das will ich und das lockt so das Beste in mir heraus, dass ich wie alle Menschen 100-mal hinter dem zurückbleibe, was ich wirklich will. Das wissen wir. Aber das ist etwas, was mich immer wieder lebendig macht und antreibt.
Sie haben jetzt eine leitende Funktion innerhalb der Kirche als Generalsekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz. Ist das immer noch etwas Außergewöhnliches?
Eine spannende Frage, wann ist etwas außergewöhnlich? Natürlich ist eine Frau innerhalb der Kirche in einer leitenden Funktion nicht so ganz alltäglich und gleichzeitig gibt es sie. Und wenn ich jetzt wieder von groß bis auf konkret herunterbreche, wir leben ja im Zeitalter der Kurienreform. Papst Franziskus hat eine Kurienreform ausgeschrieben, die mit Pfingsten, Heiliger Geist, in Kraft getreten ist, die besagt, dass in diesen vatikanischen Ministerien, könnte man es übersetzen, dass da je nach Kompetenz und Qualifikation auch Laien und eben auch Frauen Verantwortung übernehmen können. Und ich finde das als ein grandioses Hoffnungszeichen, weil das eben auch etwas sehr, sehr Konkretes ist. Es hilft uns Frauen ja wenig zu sagen, ja, wir sind ja alle mit gleicher Würde, das wissen wir eh und daran glauben wir auch. Aber es muss ja auch ganz konkret werden. Und da zum Beispiel, da zeigt sich an oberster Stelle etwas. Jetzt, wenn ich ein bisschen herunterbreche auf die Ordenskonferenz, bei uns ist es so gut eingespielt und so etwas Normales. Und natürlich brauchte es auch seine Vorerfahrungen. Und es ist hilfreich, dass ich selber Ordensfrau bin, dass ich selber Theologin bin, dass ich selber in der Leitung war meiner eigenen Ordensgemeinschaft und dass ich eben jetzt in der Ordenskonferenz Generalsekretärin bin. Übrigens nicht alleine in der Leitung, sondern mit einem Mann. Unser Geschäftsführer, der für Finanzen, Personal, Rechtliches zuständig ist. Und ich bin eher für die Kontakte mit Caritas, mit Bischofskonferenz, für die inhaltlichen Dinge zuständig. Und das ergibt sich sehr unkompliziert. Und insofern ist es etwas Außergewöhnliches und doch nicht.
Ich möchte jetzt noch einmal zurück zum Sommer gehen. Wir machen einen kleinen Themenwechsel jetzt. Sie haben auch erzählt von Ihrem Urlaub, den Sie vorhaben. Entspannung ist so das Wort, das mir da einfällt. Erholung, Stille, das scheint mittlerweile eine hohe Kunst geworden zu sein. Inmitten der Überflutung an Informationen, Nachrichten, Angeboten fällt uns als Gesellschaft, sage ich mal, das Stillsein und das im Hier und Jetzt sein scheinbar recht schwer oder immer schwerer. Haben Sie aus Ihrer Lebenspraxis heraus da einen Tipp für uns?
Stille ist ein ziemlich markantes Wort und natürlich mehr als ein Wort, eine markante Wirklichkeit. Ich erlebe, wenn ich zum Beispiel erzähle, ich gehe einmal im Jahr eine Woche in Exerzitien und dann schweigt man halt eine Woche. Und dann löst das entweder Entsetzen aus, oder es löst Faszination aus. Was machst du da und was tut sich da und wie gestaltest du da deine Tage und wo gehst du dahin dafür und wie schaffst du das, dich so frei zu spielen? Also auch das ist ziemlich ambivalent. Und was ich daran ablesen kann, Stille braucht tatsächlich ein Freispielen. Das ist diese eine Woche oder 10 Tage im Jahr, aber auch unser täglicher Gebetsrhythmus. Und da bin ich sehr froh, das ist vereinbart und dann tun wir das. Und dann muss ich mir nicht jeden Tag neu überlegen, wann und wie und wo und was. Also Stille als das Faszinosum und das Tremendum, würde die alte Theologie sagen. Aber ich glaube, was an den Klöstern oder am Ordensleben so fasziniert, ist ja nicht nur die Stille, sondern abgesehen von der schönen Ästhetik und so weiter, sondern ist ja auch so etwas wie Rhythmus. Also dass man den Gebetsrhythmus hat, eben wo halt um so und so viel Uhr, das ist ein bisschen unterschiedlich in den Orden, trifft man sich halt in der Kapelle und da wird halt jetzt gebetet. Und auch da innerhalb des Betens, wenn es da beim Psalmengebet linke Seite, rechte Seite hin und her geht, es lebt auch von einem Rhythmus. Und ich glaube, die Sehnsucht der Menschen ist groß, in einem Rhythmus zu leben. Bis hin, manches Mal wird das ja auch romantisiert und früher war das halt alles viel schöner, besser. War tatsächlich, das Leben war sicher früher ruhiger. Ob es immer besser war, ist wieder was anderes, die Frage möchte ich jetzt nicht entscheiden. Aber ich glaube, ein guter Rhythmus dient auch der Entspannung. Welcher Rhythmus auch immer, das kann innerhalb eines Tages sein oder innerhalb einer Woche oder viele Menschen fühlen sich ja so in einem Hamsterrad drinnen und aus dem komme ich überhaupt nie heraus und das hat natürlich was Bedrängendes und was Beängstigendes. Ich habe meinen Tagesrhythmus, ein Stück Wochenrhythmus und gleichzeitig auch eine Art Jahresrhythmus. Ich nehme das so hin, es gibt Zeiten, wo unendlich viel zu arbeiten ist, im Frühjahr und im Herbst, das ist eh bekannt. Dafür ist halt dann der Sommer eine eher ruhige Zeit oder auch die Weihnachtsferien. Also es ist gut, sich darauf einzustellen und so etwas sich wie Rhythmen zu suchen und zu bauen. Und da können tatsächlich die Klöster, können da auch ein Stück Lehrmeister sein. In den Orden gibt es Möglichkeiten, sich für Leib und Seele was Gutes zu tun. Und natürlich ist der Sommer da eine gute Zeit, obwohl es das keineswegs nur im Sommer gibt. Da gibt es wirklich Exerzitien, also Stille, wirklich alleine oder mit Vorträgen oder mit Bergwandern. Aber da gibt es auch die Zeit, einfach da zu sein und vielleicht sich begleiten zu lassen oder auch nicht begleiten zu lassen und halt diese Orte und diese Umgebungen zu genießen. Das ist eine gute Möglichkeit für Erholung an Leib und Seele, oder das alte Wort in den Orden ist ja die Rekreation. Also man, ein Stück kann man sich auch wieder neu erschaffen, wenn man erholt ist.
Um das jetzt auch nicht zu lieblich werden zu lassen, man muss ja auch sagen, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich Urlaub zum Beispiel gar nicht leisten können oder die in einer Situation sind, in der sich die Frage gar nicht stellt. Sei es, weil man gerade aus seinem Heimatland flüchten musste oder an einer schweren Krankheit leidet. Was möchten oder können Sie gerade diesen Menschen als Ordensfrau vermitteln?
Na, es rührt an die Leidfrage oder wenn Leben durchkreuzt wird oder Leid in tausend Facetten, das beginnt schon bei Vergeblichkeit bis zu schweren Schicksalsschlägen oder Scheitern oder ich hatte diesen Lebensentwurf und jetzt komme ich drauf, das passt überhaupt nicht. Also das gibt's ja und wir sind gut beraten, diese Wirklichkeiten auch ernst zu nehmen. Und das frage ich mich manchmal schon in unserer Zeit heute und Gesellschaft. Darf ich sagen, ich stehe an, ich habe Schwächen, ich bin gescheitert? Das halte ich für eine ziemlich heiße Kiste, was da so, soweit man das so allgemein sagen kann, was denn überhaupt sein darf. Für mich als glaubenden Menschen spielt da natürlich schon Gott eine Rolle. Und ich kann das nur für mich sagen, als auch wieder ein Mensch, dem noch selten wirklich Böses widerfahren ist. Aber natürlich kenne ich auch Schwierigkeiten, Scheitern, Schwächen, Versagen, schuldig werden. Natürlich kenne ich das auch. Und selbstverständlich spielt da Gott eine Rolle. Und Gott ist weder der mich aus allem sofort herausholt, noch der seine Freude dran hat, sondern jetzt auch wieder verkürzt gesagt, Gott ist der diesen Weg mit mir mitgeht und der eigentlich will, vielleicht auch mitleidet, aber der eigentlich das gute Leben will. Warum Gott so viel Leid in der Welt zulässt, ich weiß es nicht. Und warum wir hier meistens auf die Butterseite des Lebens fallen, im Unterschied zu Menschen in Afrika oder in der Ukraine oder sonst wo, das ist ein Rätsel. Und also für mich ist da Gott sehr wohl im Spiel und ich nehme es halt dankbar so an und suche immer dann wieder, wo sind seine Spuren, wo sind Zeichen von Leben und Lebendigkeit.
Gott als Wegbegleiter, haben Sie gesagt, im Jahresbericht der Ordenskonferenz 2021 mit dem Titel Hashtag gemeinsam machen Sie sich Gedanken über das Bibelwort aus dem Buch Genesis. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Sie zitieren da Papst Franziskus, der den Ordensleuten zugesprochen hat, Experten, Zeugen, Baumeister, Expertinnen, Zeuginnen und Baumeisterinnen des gemeinschaftlichen Lebens zu sein. Ich denke, das ist ein Thema, das ja, wie Sie es jetzt auch gerade schon angesprochen haben, gesellschaftlich sehr bedeutungsvoll ist. Während der Pandemie zum Beispiel haben wir von Spaltung gesprochen, im Angesicht viel zu vieler Kriege, nicht nur dem in der Ukraine, und dem weltweiten Ringen um die Rettung unserer Umwelt. Was können wir da lernen aus Ihrem Expertentum zu der Frage, gemeinsam es schaffen?
Das beginnt schon bei mir selber und meiner persönlichen Lebensgestaltung und meinem Glauben. Also ich glaube, ich brauche andere Menschen. Es ist eben nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ich bin sehr dankbar, dass wir die letzten Jahre und Jahrzehnte schon einen starken Individualisierungsschub hatten, also seit den 60er Jahren spätestens. Gleichzeitig merke ich, dass viele Menschen überfordert davon sind, sich alles in ihrem Leben, das ganze Lebenskonstrukt, Glaubenskonstrukt, berufliche, persönliche Biografie, alles selber zurechtzimmern zu müssen. Und ich glaube, wir sind gut beraten, verbindliche Lebensgemeinschaften zu suchen und zu pflegen. Und die Orden sind eben solche verbindliche Lebensgemeinschaften. Wir haben uns nicht selber gesucht, wir haben uns gefunden. Und trotzdem versuchen wir, gerade darin versuchen wir, ein Leben in Ähnlichkeiten, in Verschiedenheiten zu leben. Und Papst Franziskus ist ja selber Ordensmann, der wusste wahrscheinlich, was er sagt, wenn er sagt, wir sind Experten, Zeugen, Baumeister. Baumeister heißt ja auch, es ist noch nicht fertig. Wenn er da sagt, also wir sozusagen, wir verstehen was vom gemeinschaftlichen Leben, mit allem, was gelingt oder auch nicht gelingt. Was jetzt die Pandemie betrifft, da hat es für mich auch in den Orden, aber nicht nur, erschreckende Phänomene gegeben. Ich alleine entscheide, ob ich geimpft werden will oder nicht. Und das halte ich für ein Individualitäts- und Autonomieverständnis, das halte ich für nicht tragbar. Meine Welt endet nicht mit mir. Und eine gesunde Autonomie denkt immer an das Gemeinwohl. Man kann dazu stehen, so oder so, aber nur Hauptsache ich komme durch, und wenn ich dann krank bin, dann kriege ich natürlich die beste Gesundheitsversorgung. So geht's irgendwie nicht. Und da habe ich den Eindruck, da ist etwas an seine Grenze gekommen. Und Gott sei Dank nehme ich in unserer Gesellschaft auch wieder neue Bemühungen um Vergemeinschaftung wahr. Neue Zusammenschlüsse, gemeinsame Wohnprojekte, gemeinsame Allianzen und um gemeinsame Themen. Da sind so viele Bewegungen gleichzeitig im Gange. Und ich glaube tatsächlich, Leben besteht im Gemeinsamen, im Miteinander. Und in jedem Miteinander ist die Quintessenz, wie kommunizieren wir. Das Gute und Erfreuliche und Verbindende, aber eben auch das Nervige. Aber das ist nicht nur in den Orden so. Meistens haben wir Scheu, das Schwierige anzusprechen. Und erst wenn es mir bis da oben steht, dann reicht es mir. Und dann sage ich, das regt mich auf oder jetzt ist genug. Und ich will auch nicht jeden Tag am Frühstückstisch zum Beispiel problematisieren, wenn mich etwas nervt. Ja? Und wenn die Mitschwester schon wieder die Butter zu spät aus dem Kühlschrank gegeben hat. Und so in dieser Größenordnung bewegt sich sehr oft, in dieser nicht vorhandenen Dramatik und doch alltäglichen Nervigkeit. Kleine Dinge, große Dinge, wie kommen wir ins Gespräch miteinander über das, was uns betrifft, und auch nicht immer nur in dem täglichen Hickhack und Belehrungen und das nervt mich an dir und so weiter. Ich habe gelernt, manches Mal ist es gut, Dinge einfach ruhen zu lassen und gleichzeitig auch zu erzählen, was bewegt mich trotzdem. Denn wenn ich immer nur in diese Auseinandersetzungen gehe, dann kann ich mich bis zum jüngsten Tag damit beschäftigen. Ja? Und dann ist es gut, andere Themen zu bringen. Eine Mitschwester, die Theologie studiert, was sie für eine interessante Vorlesung heute gehört hat. Oder ich hatte bei der Ordenskonferenz diese oder jene schöne Begegnung und dann erzähle ich. Und das tut uns gut, ohne explizit unser Miteinander zu thematisieren. Und manches Mal muss das sein, ja. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir uns jeden Tag unendlich aufregen. Im Grunde geht's einigermaßen gut. Und wir wissen um die schwierigen Punkte, wir wissen auch um die wunden Punkte der Einzelnen. Das ist ja auch nochmal ein interessantes Phänomen. Ich weiß auch, was mich schmerzt, und ich weiß auch, was die Mitschwester schmerzt, zumindest in unseren kleinen Kommunitäten. Wir leben ja nicht 30 oder 50 in einem Kloster. Und ich habe mal so den Satz gehört, wir haben einander nicht aufgegeben. Und an das denke ich oft, gerade wenn es schwierig ist, geben wir einander nicht auf und bleiben wir im Gespräch. Und mir zumindest hilft es dann doch, immer wieder neu anzusetzen und immer wieder dran zu bleiben. Und auch wenn es schwierig ist, alles ist besser, als so ins Nebeneinander zu geraten, wo man nur noch nebeneinander herlebt und eigentlich entweder sich schützt oder gar nichts mehr voneinander wissen will. Also wir haben einander nicht aufgegeben. Das könnte ich auch vielen Familien mitgeben oder Paaren oder Kollegen und Kolleginnen. Bleiben wir im Gespräch.
In diesem Sinne, danke für das Gespräch.